Ja, guten Morgen, liebe Bibelgemeinde, auch von meiner Seite aus. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Daniel Benecke. Ich bin seit knapp 10 Jahren Lehrer für biblischen Unterricht hier an der Freien Evangelischen Bekenntnisschule. Und ja, meine Frau und ich mit unseren 3 Kindern, wir sind in der Markusgemeinde zu Hause. Ja, das 13. Kapitel, in welchem sich unser Predigttext befindet, das ist der Beginn des Berichtes des Evangelisten Johannes über die Leiden, den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und kein Teil der Evangelien ist so umfangreich wie dieser. Kein Teil der Lebensgeschichte Jesu wird von allen Schreibern der Evangelien so ausführlich dargestellt wie dieser. Alle 4 verweilen bis ins kleinste Detail bei seiner Passion. Und jeder Vers ist wichtig. Auch im Kirchenjahr ist das eine ganz besondere Zeit. Und ich denke, das sollten wir nicht vergessen. Am Mittwoch beginnt die Passionszeit. Und das ist nicht irgendeine liturgische Nebensächlichkeit, was sich die Kirchenväter ausgedacht haben, sondern da steckt ein Sinn dahinter, hinter dem Ablauf des Kirchenjahres. Und die Passionszeit ist eine ganz, ganz besondere Zeit, gekennzeichnet auch durch die Paramente in den Kirchen mit der Farbe lila, die die Buße bedeuten soll. Das heißt, in dieser Zeit ist es ganz besonders wichtig, dass sich Menschen reflektieren, fragen, wo stehen sie im Leben? Was sind Dinge, die sie möglicherweise von Gott trennen? Und ganz besonders in dieser Zeit noch einmal nachdenken über ihr Leben und Jesus die Dinge anbefehlen. 3 Punkte möchte ich in der heutigen Predigt herausgreifen. Erstens das Passafest und der neue Bund. Zweitens Christus und der Antichrist. Drittens, Jesus wird übergeben. Das erste, das Passafest und der neue Bund. Beachten wir den zeitlichen Rahmen seiner Passion. Allen Evangelisten ist es wichtig herauszuheben, dass seine Passion am Passafest stattfindet. Der jüdische Kontext ist entscheidend für das tiefere Verständnis dieser dramatischen Ereignisse damals in Jerusalem. Passa, hebräisch Pessach, bedeutet Überschreitung, Verschonung und erinnert an die in Exodus 12 beschriebene Rettung und Herausführung der Kinder Israels aus Ägypten. Gott verschonte die Israeliten, die ihre Türpfosten und Schwellen mit dem Blut des Lammes bestrichen hatten. In Levitikus 23,6 wird es auch das Fest der ungesäuerten Brote genannt. Der Name erinnert daran, dass beim eiligen Verlassen Ägyptens keine Zeit mehr blieb, Brot zu backen. Der ungesäuerte Teig wurde mit auf die Reise genommen und später gebacken. In der 7-tägigen Zeit des Festes essen Juden auch heute noch ungesäuertes Brot, Matzot, die Matzen. Um des Auszuges aus Ägypten und ihrer Befreiung von der Sklaverei zu gedenken. Im Mittelpunkt des Festes steht der Sederabend, von Hebräisch Seder, das ist die Ordnung. Am ersten Tag des Festes, also abends, denn die jüdischen Feste beginnen immer abends, da wird ein häuslicher Familiengottesdienst gehalten, der eben nach einer festen Ordnung abläuft. Da kann man auch nicht irgendwas so rein interpretieren, sondern dieser Gottesdienst muss nach dieser Ordnung ablaufen. Das jüngste Familienmitglied im Haus fragt zu Beginn des Gottesdienstes das älteste Familienmitglied. Warum sind wir hier versammelt? Was ist anders in dieser Nacht als in allen anderen Nächten des Jahres? Das älteste Familienmitglied antwortet: In dieser Nacht hat uns der Ewige, gelobt sei sein heiliger Name, aus der Knechtschaft der Sklaverei Ägyptens herausgeführt. Und es ist im Neuen Testament dieser Gottesdienst, den Jesus am Abend vor seiner Kreuzigung feierte und der unserem Abendmahl zugrunde liegt. In Lukas 22, Vers 15 sagte Jesus zu seinen Jüngern: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Das war unserem Herrn so wichtig, in dieser Nacht, der Sedernacht, dieses Mahl mit seinen Jüngern zu feiern. Und wir haben uns nicht abgesprochen vor dem Gottesdienst, aber André hat genau die Stelle vorgelesen, die natürlich zentral ist, aus Johannes 1. Denn gerade Johannes beschreibt Jesus als das Lamm Gottes. Und wenn ein Jude die Bezeichnung Lamm Gottes hört, dann denkt er sofort an zwei Dinge. Erstens an das fehlerlose Passahlamm des Exodus und an das stellvertretende Leiden des Gottesknechtes aus Jesaja 53. Jesus ist also das eigentliche Passahlamm. Und was das Alte Testament voraussagte, sieht das Neue Testament an dieser Stelle erfüllt. In 1. Korinther 5, Vers 7 wird Jesus nicht nur mit dem Passahlamm in Verbindung gebracht, sondern auch mit dem Passahfest und dem Passahmahl. Brot und Wein beim Passahmahl symbolisieren den gebrochenen Leib und das vergossene Blut Jesu. Er ist für unsere Sünden geopfert worden. Und damit setzt Jesus den neuen Bund in Kraft. So wie die Kinder Israels aus der Knechtschaft gezogen sind, so hat uns Jesus durch sein stellvertretendes Opfer aus unserer Knechtschaft erlöst. Und jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und so hören wir das wunderbare Evangelium bereits am Beginn der Passion. Allein dadurch, dass wir diesen prophetischen Blick auf das Passahfest nehmen. Die Kirche hat das oft in ihrer Kirchengeschichte nicht beachtet, aus Abgrenzung gegenüber dem Judentum, aus Hochmut, obwohl uns der Apostel Paulus ausdrücklich davor warnt in Römer 11. Das Passahfest und der neue Bund. Zweitens, Christus und der Antichrist. Leider begegnet uns in diesen Kapiteln und speziell in unserem Predigttext nicht nur der Christus, sondern auch ein Typus eines Antichristen. Die Beschäftigung mit der Person des Antichristen bleibt uns nicht erspart. Denn die Bibel sagt voraus, dass am Ende dieses Zeitalters, bevor Jesus wiederkommen wird, eine Person auf der Weltbühne auftaucht, die versuchen wird, die Gemeinde zu verwirren. Sie wird nach Daniel 9, Vers 27 einen Bund mit Israel schließen, der Israels Sicherheit garantieren soll. Doch nach einer gewissen Zeit wird er diesen Bund brechen, Israel bekämpfen und Terror und Blutvergießen in die Welt bringen. Um die Gestalt des Antichristen besser zu verstehen, ist es abermals nötig, mit der Heilsgeschichte zu beginnen. So wie beim Passahfest. Denn indem wir in der Bibel Vorschattungen und Profile des Antichristen erkennen, können wir uns besser vorbereiten auf antichristliche Tendenzen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Für die Kinder Israels kam der Widersacher damals in Ägypten in Gestalt des Pharao. Er ist im Alten Testament eine sogenannte Vorschattung, in der Theologie sagt man ein Typos des Antichristen. Er will das erwählte Volk vernichten. Und schon zu Beginn des Exodusbuches wird uns von einem schrecklichen Genozid berichtet. Der Pharao lässt alle israelitischen Jungen in den Nil werfen. Ein erster Versuch einer Endlösung der Judenfrage taucht hier schon sehr bald auf in der Bibel. Selbst schwerste Gerichte halten den Pharao nicht ab, den Israeliten hinterherzujagen und sie am Auszug zu hindern. Ein Merkmal des Antichristen ist also sein unbändiger Hass gegen die Juden. Er hasst dieses Volk und er will es auslöschen. Vor allem, weil es Gott gefallen hat, den Retter aus diesem Volk kommen zu lassen. Und deswegen sollten wir als Gemeinde Jesu sehr hellhörig sein, wenn Judenhass, Boykottaufrufe gegen Israel immer lauter werden. Und gerade wir hier in Deutschland sollten am besten wissen, wohin das letztendlich führt. Denn Adolf Hitler ist sicherlich eine Person der Geschichte, die dem Profil des Antichristen sehr nahe kommt. Dietrich Bonhoeffer und andere gläubige Christen haben in ihm auch diesen gesehen. Aber auch er war nur ein Vorläufer. In dieser Sedernacht damals in Jerusalem bei der Pessach bzw. bei der Abendmahlsfeier taucht nun ein weiterer Prototyp des Antichristen auf. Sein Name ist Judas Iskariot. Und auch er liefert uns wichtige Details über die Person des Antichristen. Das griechische Wort Anti bedeutet nämlich nicht nur gegen etwas, also gegen Christus, sondern auch anstelle von. Der Antichrist ist also nicht nur gegen Christus, sondern er setzt sich an die Stelle von Christus. Er ahmt ihn eventuell sogar nach, gibt sich als Gläubiger aus. Was können wir da bei Judas beobachten? Judas Name ist eine Form von Juda. Das ist auch der Stamm, aus dem der Messias kommt. Er bedeutet, der Herr führt. Was die große Hoffnung seiner Eltern bei der Geburt andeutet, dass er von Gott geführt wird. Er kommt also nicht als Antichristus auf die Welt. Nein, er trifft selbst in seinem Leben irgendwann die Entscheidung, sich dem Teufel auszuliefern. Die anderen Jünger wussten wenig über seine Familie, seinen Hintergrund und sein Leben vor der Erwählung zum Jünger. Daher konnte er ihnen leicht etwas vorspielen. Er schaffte es, sich die vertrauensvolle Position des Schatzmeisters in der Gruppe zu erarbeiten und nutzte diese, um Geld in seine eigene Tasche zu stecken. Aber das machen viele Menschen. Und in vielerlei Hinsicht müssen wir konstatieren, Judas war eigentlich eine ganz normale Person. Er ist nicht das Monster, das wir vielleicht mit ihm verbinden. Bezeichnenderweise deutete niemand mit dem Finger auf Judas, als Jesus vorhersagte, dass einer von ihnen ihn verraten würde. Aber Jesus kannte sein Herz. Wir haben es also beim Antichristen mit einer Macht zu tun, die sich maskiert, die verborgen ist und nicht ohne weiteres identifiziert werden kann, jedenfalls zu Beginn. Er wird nicht erkannt bis zu diesem Zeitpunkt, als Jesus ihn offenbart. Und dasselbe wird vor der Wiederkunft Jesu wieder passieren. Der Antichrist wird am Anfang nicht gleich erkennbar sein. Er wird schlau agieren und sogar versuchen, die Kirche Jesu Christi zu täuschen. Jesus selbst wird ihn aber zu gegebener Zeit offenbaren. Hören wir dazu auf folgenden Abschnitt aus dem 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Da schreibt Paulus, und er schreibt es an die Gemeinde in Thessaloniki. Ja, wir könnten meinen, diese Dinge, die die Endzeit betreffen, das geht nur ganz reife Christen was an. So hat Paulus nicht gedacht. Diese Gemeinde war noch nicht alt. Und doch unterrichtet er sie sehr, sehr schnell über diese Dinge, die die Endzeit betreffen. Er schreibt dort im 2. Thessalonikerbrief: Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Paulus fasst das nochmal zusammen, was Jesus uns schon offenbart hat. Er wird anstelle von Christus, anstelle von Gott den Platz einnehmen. Und das ist schlau. Es ist auch die Rede von einem Tempel hier. Nun, ich komme gerade zurück von einer Israel-Reise mit unserem Leistungskurs Religion von der Schule. Und wir haben dort in Israel interessante Dinge auch beobachten können. Wir sehen, dass die Sehnsucht des jüdischen Volkes, den Tempel wieder aufzubauen, immer stärker und stärker wird. Ich war nach meinem Abitur, habe ich einen Ersatzdienst abgeleistet da in Jerusalem, und wir sind öfters auf den Tempelberg gegangen. Man hat dort nie Gruppen von Juden gesehen, vor 20 Jahren. Jetzt, als wir da waren, eine Gruppe nach der anderen wird über den Tempelberg geführt. Juden dürfen dort nicht beten. Der islamische Wachs hat die Oberhoheit über den Tempelberg. Dort stehen zwei Moscheen. Juden und Christen ist es nicht erlaubt, dort zu beten, aber sie dürfen den Tempelberg zu bestimmten Zeiten besuchen. Die Gruppen stehen Schlange. Es ist eine große, große Sehnsucht da im Judentum, diesen Tempel wieder aufzubauen. Wie auch immer das passieren soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber die Bibel sagt es, dass ein Tempel wieder in Jerusalem stehen wird. Paulus schreibt eindeutig davon. Es passt auch in den Kontext, dass der Antichrist einen Bund mit Israel schließen wird. Das heißt, es geht letztendlich um Jerusalem, um den Tempel, um Israel. Und das kann auch nicht anders sein, denn die Messias-Frage ist ja noch nicht gelöst im jüdischen Volk. Wir könnten natürlich auch diese Stelle vergeistlichen und sagen, der Tempel Gottes ist die Gemeinde. Das ist bis zu einem gewissen Grad legitim, denn Paulus bezeichnet auch an anderer Stelle die Gemeinde als den Tempel Gottes. Das schließt aber die wörtliche Bedeutung und die wörtlichen Verheißungen für das Volk Israel nicht aus. Ich bin eher dazu geneigt, beide zusammenzunehmen. Der Antichrist wird beides versuchen. Er wird versuchen, die Gemeinde zu verwirren, vom Weg abzubringen. Ja, und das macht er sehr schlau. Und gleichzeitig wird sein Ziel auf Israel ausgerichtet bleiben. Ja, diese beiden Komponenten sehen wir auch in den Vorschattungen in der Bibel. Der Pharao, Judas, andere Personen und auch in der Geschichte. Ja, immer wieder Herrscher, die die Welt in Kriege stürzen, in Unglück stürzen, die Juden verfolgen, die Gemeinde verfolgen. All das wird eine dramatische Zunahme haben in der Endzeit. Und auch Jesus selbst bezeichnet Judas so, wie Paulus ihn hier bezeichnet. Paulus sagt, der Antichrist ist der Sohn des Verderbens. Das ist genau derselbe griechische Begriff, den Jesus in Johannes 17, Vers 12 für Judas benutzt. Sohn des Verderbens. Das heißt, das ist ein Typus für den Antichristen. Im ersten Johannesbrief, 1. Johannes 2, Vers 22, da taucht dann dieser Begriff Antichrist direkt auf. Da heißt es, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist also die zusammenfassende Bezeichnung derer, die die Gottheit Jesu Christi leugnen. Sie vertreten sicher irgendeine Form des christlichen Glaubens, aber sie können nicht mehr Christus, sondern nur noch Jesus sagen. Das sind Menschen, die Jesus für einen großen ethischen Lehrer halten, aber ihn nicht mehr als Herrn und Heiland haben. Ja, er tritt an die Stelle Christi. Er vertritt eventuell zunächst das Willkommende, das vielen Gefallende. Und dem, was Christus sagt, vielleicht täuschend Ähnliche. Judas ist die ganze Zeit so mitgeschwommen im Jüngerkreis. Was könnte da in der heutigen Zeit darauf passen? Vielleicht verkündigt er das Leid vermeidende, das den Lebenskampf lindernde. Vielleicht das, was die Sexualität endlich von allem Einengenden befreit. Er beseitigt ungeborenes Leben im Mutterleib, weil es aus irgendeinem menschlich vielleicht auch einleuchtenden Grund nicht zumutbar erscheint. Er nimmt unheilbar kranken, nicht mehr zurechnungsfähigen oder alten Menschen das Leben, um sie aus Mitleid von ihrem Leben zu erlösen. Er problematisiert die Gebote Gottes als einengend und veraltet, stellt sie als hinderlich dar bei der Selbstbestimmung. Und das ist schlau. Jetzt sind es noch antichristliche Strukturen, Einzelerscheinungen, Strömungen, die aber immer stärker hervortreten werden. Und einmal wird es ein absolutes Machtzentrum und ein von einem Einzelnen beherrschter, universaler Absolutismus sein. Und das erkennen wir schließlich aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Im Kapitel 13 sieht Johannes ein Tier aus dem Meer heraufsteigen. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Sie beteten das Tier an. Damit ist kein wirkliches Tier gemeint, sondern in der prophetischen, apokalyptischen Sprache ist damit ein Gewaltherrscher gemeint, der sich an die Macht setzen wird. Und es ist wahrscheinlich, wir müssen auch vorsichtig sein, viele kluge Bibelausleger haben sich da auch schon verschätzt, da müssen wir demütig sein, aber es ist wahrscheinlich das erschreckende Bild einer gottfeindlichen Weltmacht, in der sich Religion und Politik aufs Gefährlichste verbinden. Ein falscher Prophet taucht da auf, ein anderes Tier. Das Antichristliche, so können wir also in diesem kurzen heilsgeschichtlichen Überblick der Schrift entnehmen, ist sehr vielgestaltig. Es bleibt zunächst verborgen und bereitet sein Erscheinen durch einen antichristlichen Geist vor. Es reift aus in unterschiedlichen Vorschattungen in der Geschichte der Menschheit. Pharao, Herodes, Judas, in der Geschichte Hitler, Stalin, ja, alles Typologien, bis es zu einer letzten ausgereiften Erscheinung kommt. Und Nachfolger Jesu sollten aus diesem Grund sehr, sehr aufmerksam die Weltereignisse verfolgen und um einen wachen Geist beten. Es ist also keine Option zu sagen, ach, Nachrichten schaue ich mir nicht mehr an. Ja, höre ich immer wieder von Christen, die sagen, na, will ich nicht mehr hören. Nein, will ich nicht mehr. Aber wir sind herausgefordert dazu, sehr wach die Weltereignisse zu beobachten, uns nicht auf Verschwörungstheorien einzulassen, aber mit einem wachen Geist die Dinge zu beobachten und zu prüfen. Und nicht umsonst hören wir gerade in den Passionsgeschichten so häufig die Warnung Jesu: Seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden falsche Christusse, Propheten aufstehen. Glaubt nicht jedem Geist, der da ist. Prüft die Dinge und wacht. Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das ist der zweite Punkt. Christus und der Antichrist. Und ein dritter Punkt. Jesus wird übergeben. Als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch saß, sagte er einen Satz, der in den meisten Übersetzungen so wiedergegeben wird. Einer von euch wird mich verraten. Johannes 13, Vers 21. Es wird also das Wort Verrat betont. Auch John MacArthur legt in seinen Auslegungen den Akzent auf den Verrat und die Entlarvung des Verräters durch Jesus. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Es ist ja auch ein Verrat. Aber es ist noch mehr, wie wir gesehen haben. Die Gestalt eines Antichristen wird enthüllt, offenbar gemacht. Und noch ein Aspekt erscheint mir wichtig. Ich habe mir diese Worte Jesu im griechischen Urtext genauer angesehen und festgestellt, dass man sie besser übersetzt mit einer von euch wird mich überliefern oder übergeben. Nur die Elberfelder Bibel hat sich für diese Übersetzung entschieden. Und es ist meiner Meinung nach auch der treffendste Begriff. Der Begriff, der griechische Paradidomi, bedeutet nämlich übergeben, aushändigen, in die Hände von jemandem liefern. Und liebe Gemeinde, es geht mir hier nicht um Wortklauberei oder Prahlerei von nicht wirklich vorhandenen Sprachkenntnissen. Auch ich bin hier noch sehr am Anfang. Aber dieses Wort ist, denke ich, von Bedeutung. Wenn es heißt übergeben, überliefern statt verraten, dann drückt das nicht nur aus, was Judas tat, sondern auch, was Gott tat. Denn das Neue Testament benutzt denselben Begriff an mehreren Stellen, die das Handeln Gottes in Bezug auf Jesus beschreiben. Römer 8, Vers 32: Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben, übergeben, überliefert. Und genau genommen wird damit Jesus und auch Judas als Instrument für Gottes Wirken beschrieben. Dieser Augenblick, in dem Jesus denen übergeben wird, die mit ihm nach ihrer Willkür verfahren, also Judas, der Hohe Rat, die Römer und so weiter, das ist ein Wendepunkt in seinem Dienst an den Menschen. Nämlich die Wende von der Aktion zur Passion, vom Handeln zum Erleiden. Nach Jahren des Lehrens, Predigens, Heilens und des Wanderns, wohin immer er wollte, wird Jesus, so scheint es, den Launen seiner Feinde übergeben. Jetzt tut er selber nichts mehr, sondern ihm wird alles angetan. Er sagt Judas nur noch: Was du tust, das tue schnell. Dann verschwindet Judas vom Tisch des Herrn, und es heißt bedeutungsvoll in unserem Text: Und es war Nacht. Kurze Zeit später wird Jesus gefangen genommen, gegeißelt, mit Dornen gekrönt, angespuckt, verspottet, ausgezogen und ans Kreuz geschlagen. Er selber tut nichts mehr. Er ist jetzt passiv, völlig dem Handeln anderer ausgeliefert. Von dem Augenblick an, in dem Jesus von Judas übergeben wird, beginnt seine Passion. Aber das Wunderbare ist ja, durch sein Leiden, dadurch, dass er übergeben wird, darin steckt seine Berufung. Jesus erfüllt seine Sendung nicht nur durch das, was er tut, sondern auch durch das, was ihm angetan wird, weil es Gottes Wille ist. Und ich frage mich, wie schaut es da eigentlich in meinem eigenen Leben aus? Ich neige dazu, ja, so gegen diese Einsicht aufzubegehren. Denn ich möchte eigentlich, dass möglichst alles in meinem Leben Handeln ist. Ja, das Heft in der Hand behalten. Das Handeln, das von mir selbst angestoßen wird. Aber vielleicht ist sehr viel mehr, als ich mir vorstellen kann, in meinem Leben von Gott selbst in die Wege geleitet. Auch die unangenehmen und schweren Dinge übergeben. Und ich denke, das ist Teil der frohen Botschaft, das dürfen wir nicht verschweigen, zu wissen, dass Jesus dem Erleiden übergeben wird. Und gerade dadurch durch diese Annahme seinen göttlichen Auftrag erfüllt. Und auch wir sollten als seine Nachfolger immer und immer wieder an den Punkt kommen, in dem wir sagen: Ja, Herr, du führst, du leitest. Dass wir uns bildlich gesprochen übergeben lassen, in die Hände Gottes begeben. Und so können wir gerade in schwierigen Situationen, so wie Jesus am Kreuz beten: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dass wir das immer und immer wieder deutlich machen. dass wir nicht immer zuerst schauen, was können wir handeln und tun und machen. Ja, es gibt diese zwei Extreme natürlich. Es gibt Leute, die warten die ganze Zeit und sagen, ja, Gott muss alles tun, irgendwie passiert. Das ist das andere Extrem. Aber je nachdem, was wir auch so charakterlich, wie wir gestrickt sind, aber es gibt eben auch das, dass wir immer die Sachen selber in die Hand nehmen und sagen, das ist unser Handeln und das müssen wir machen. Es kommt aber bei Jesus dieser Punkt, da wird er übergeben. Da wird er in eine Situation gestellt, weil Gott es so will. Und das gilt es herauszufinden und dann anzunehmen. Noch ein allerletzter Gedanke. Oft wird in Bezug auf Judas gefragt, warum hat Jesus ausgerechnet Judas Iskariot zu einem seiner 12 Apostel erwählt? Er wusste doch, wie schändlich der ihn überliefern würde. Nun, es gibt vieles in den Gedanken und im Handeln Gottes, was wir nicht ergründen können. Aber eigentlich gibt es noch ein viel größeres Rätsel als Judas. Und das sind wir selbst. Vielmehr sollten wir uns fragen, warum hat Gott eigentlich uns erwählt? Warum gehören wir zu denen, die glauben dürfen? In Jesaja 55, Verse 8 bis 9 stehen die bekannten Worte: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Sowohl Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit als auch seine Liebe übersteigen unser Vorstellungsvermögen. Und dasselbe gilt für seine Weisheit und seine Macht. Deshalb müssen wir seine Oberhoheit anerkennen und uns seinem Handeln fügen. Das größte Wunder ist, dass wir errettet sind. Dann müssen wir uns gar nicht so viele Gedanken um Judas machen, sondern staunend immer und immer wieder davor stehen, dass Christus uns gefunden hat. Er sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und viel Frucht bringt. Tausendmal Dank sei dir dafür, liebster Jesus. Amen.